ich finde, man merkt einfach mittlerweile, dass diese Milliarden, die innerhalb der EU und auch außerhalb geflossen sind, dass diese Narrative, die von diesen Anti-Gender-Bewegungen gesponnen wurden, einfach extrem mehrheits- und salonfähig sind. Vor 20 Jahren oder so wurden Transpersonen nicht wirklich wahrgenommen mehrheitsgesellschaftlich. Es war so, das sind so ein paar weirde Gender-Freaks und dann hat man vielleicht in manchen Filmen irgendeine Darstellung, die jetzt natürlich nicht so super ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es wirklich mehrheitsfähig ist, diese Narrative zu spinnen, diese ganzen Verschwörungen, diese Bedrohungsfantasien.
Der Tagebuch-Podcast. Zeit für Auseinandersetzung. Mit Benjamin Opratko.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Tagebuch-Podcast. Mein Name ist Benjamin Opratko, ich bin Chefredakteur des Tagebuch und diesmal dreht sich alles um den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe. Es geht um das Feindbild Transgender. Wir haben diese Folge live bei unserer Release-Veranstaltung im Wiener Depot aufgenommen, wo wir die aktuelle Ausgabe vor erfreulich vielen Menschen und mit drei AutorInnen des Schwerpunkts vorgestellt haben. Ihr hört also gleich ein Gespräch, das ich mit Sascha Kerschagel, Juliana Gleason und Kian Kaiser geführt habe. Sascha ist freier Autor in Wien und beschäftigt sich mit queeren Themen in Politik, Popkultur und neuen Medien. Er hat die Titelgeschichte der aktuellen Tagebuchausgabe geschrieben, in der es um internationale Netzwerke der Transfeindlichkeit geht und welche Auswirkungen sie auf Transmenschen haben, die vor Diskriminierung und Verfolgung fliehen. Juliana ist Historikerin und Autorin. Zuletzt hat sie das Buch Hermaphrodite Logic über die Geschichte der Intersex-Befreiungsbewegung veröffentlicht. Im aktuellen Tagebuch wurde sie von Katharina Hayek interviewt. Und Kian kennen sicherlich einige von euch unter seinem Bühnennamen. Er steht als der Cousin auf Kabarettbühnen. Für sein Debütprogramm Hormatland, Hormatland hat er heuer den Förderpreis des österreichischen Kabarettpreises erhalten. Er hat fürs Tagebuch einen Essay geschrieben, der seine eigenen Erfahrungen als Transmann in Österreich mit der Frage verbindet, worum es bei der politischen Transfeindlichkeit eigentlich geht. Und an dieser Stelle darf ich ein kleines Geheimnis verraten. Kians Texte werden zukünftig regelmäßig im Tagebuch zu lesen sein. In einer neuen Kolumne mit dem schönen Titel Der Cousin, privatpolitisch. Es war ein schönes Gespräch bei der Veranstaltung, trotz des ernsthaften Themas, von dem ich viel gelernt habe. Ich hoffe, es geht euch ähnlich, wenn ihr euch diese Folge angehört habt. Bevor es losgeht, aber noch ein paar kurze Hinweise. Der Tagebuch-Podcast existiert, weil es die Zeitschrift Tagebuch gibt. Und die Zeitschrift Tagebuch gibt es, weil viele Menschen sie abonnieren. Das ermöglicht, dass wir, die Tagebuchredaktion, all das machen, was wir so machen. Also alle zwei Monate ein neues, schön gestaltetes Heft produzieren, Veranstaltungen organisieren und eben auch diesen Podcast machen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann unterstützt uns am besten, indem ihr die Zeitschrift abonniert. Auf www.tagebuch.at/abo findet ihr verschiedene Abo-Angebote für jedes Budget. Ich habe mich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Podcast-Folge mit dem Antisemitismusforscher Peter Ulrich gefreut. Wenn ihr sie noch nicht kennt, hört doch mal rein. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder Lob loswerden wollt zu dieser Folge oder einer anderen, dann schreibt mir oder uns doch eine Mail an redaktion@tagebuch.at oder schickt uns eine PM über die Plattform eurer Wahl. Und apropos Plattform, damit wir mit dem Tagebuch-Podcast noch mehr Menschen erreichen, hilft es, wenn ihr den Tagebuch abonniert und positiv bewertet, auf welcher Plattform auch immer ihr eure Podcasts hört. Also lasst doch 5 Sterne da, wenn ihr mögt. Jetzt aber rein ins Tagebuchgespräch mit Sascha Kerschagel, Juliana Gleason und Kian Kaiser.
Sascha, ich glaube, die Frage, die viele Menschen umtreibt angesichts auch der ganz aktuellen Ereignisse, ist oft, woher kommt eigentlich diese Transfeindlichkeit? Und man kann die Frage ja ganz buchstäblich auch verstehen. Also an welchen Orten wird sie eigentlich produziert? Wer verbreitet sie? Was ist denn bei deinen Recherchen dir besonders aufgefallen? Oder gibt es Dinge, die dich da noch überrascht haben?
Also generell habe ich mich beim Recherchieren und beim Schreiben vom Text ganz arg gefühlt wie dieses Always Sunny in Philadelphia-Meme, wo ein Mann vor einer Pinnwand mit Fotos und einem roten Faden steht und total wahnsinnig ausschaut. Ich habe mich vor allem auf die Spuren gegeben in Ungarn, in den USA und in Russland, habe mit Personen aus diesen Ländern geredet, die mittlerweile in Österreich sind, und mir aber auch angeschaut, was passiert in diesen Ländern. Und viele der Entwicklungen der letzten Jahre habe ich quasi zeitnah mitbekommen. Da gab es zum Beispiel 2023 eine Konferenz in den USA, wo sich konservative, rechte, Rechtsextreme treffen und wo ein rechter Podcaster zur Eradikation des Transgenderismus ausgerufen hat. Und das hat zumindest quasi in der Queer- und in der Trans-Community natürlich schon viele Wellen geschlagen. Was mir dann auch aufgefallen ist, war eine FPÖ-Presseaussendung direkt danach. Also diese Netzwerke, die rechte Rechtsextreme da haben in Anti-Gender-Bewegungen, sind international extrem gut vernetzt. Und das habe ich quasi in den Recherchen on paper rausgefunden, durch zum Beispiel Geldflüsse. Es sind zwischen 2018 und 2023 über 1 Milliarde Euro innerhalb der EU an diese Anti-Gender-Bewegungen geflossen. Und das große Ziel dieser Bewegungen gerade ist natürlich, Transpersonen anzugreifen. Es war dann aber auch in den Interviews mit den Personen selber. Ich habe mit einem Transmann aus Russland gesprochen, der mir dann erzählt hat, einerseits war es natürlich das russische Staatsfernsehen. Russland ist seit vielen Jahren kein sicherer Ort für queere Leute mehr, in den letzten Jahren natürlich noch mehr. Und hat dann erzählt, einerseits war es eben natürlich auch quasi die staatliche russische Propaganda vom Staatsfernsehen, aber auch auf Russisch übersetzte Videos von Tucker Carlson, die seine Eltern, seine Familie dahingehend total radikalisiert haben. Und da ist mir wirklich ein bisschen die Kinnlade runtergefallen mit so, wie ist diese Verbindung? Also wir sind wieder bei dem Meme, ne, mit dem roten Faden, und da musste ich noch einen roten Faden spinnen. Und solche Dinge sind mir dann irgendwie die ganze Zeit passiert. Diese Konferenz, von der ich vorher gesprochen habe, hat zum Beispiel auch einen ungarischen Ableger. Ungarn war ja jetzt auch unlängst wieder in den Nachrichten wegen dem Verbot der Pride, die dann trotzdem stattgefunden hat, wo ich dann mit einer Person gesprochen habe, die dort auch teilgenommen hat. Also diese Verbindungen, die es dort gibt, sind wirklich wahnsinnig. Und was mich schon, auch wenn ich es theoretisch davor schon wusste, wirklich schockiert hat, war das Kalkül, mit dem das passiert. Es gibt um einen republikanischen Ex-Senator in den USA eine Gruppe, die 2016 schon versucht hat, sehr viele Antitransgesetze durchzusetzen. Und dann wurden E-Mails dieser Gruppe geleakt. Und es ist einfach unfassbar, wie viel sie verstehen, was sie machen. Also es gibt ja unfassbar viele Statistiken und Studien in den USA, vor allem vom Trevor Project, die ganz klar zeigen, dass vor allem für Transjugendliche der Zugang zu geschlechtsangleichenden Ressourcen lebensrettend ist. Und wenn sie keinen Support haben, wenn sie keinen Zugang zu diesen Ressourcen haben, dann wirkt sich das sehr stark negativ auf sie aus, und das kann man unter anderem daran messen, dass viel mehr Personen versuchen, sich das Leben zu nehmen, wenn sie diese Zugänge nicht haben. Und in diesen E-Mails wurde über diese Statistiken diskutiert, und es war kein, naja, was machen wir, sollen wir das wirklich machen, sondern sie haben gebrainstormt, welche Argumente sie sagen können, um das zu entkräften.
Was sind denn die konkreten politischen Ziele dieser Bewegungen und dieser Netzwerke?
Also der rechte Podcaster, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat das auf dieser Konferenz eigentlich schon recht genau gesagt. Es geht darum, Transpersonen komplett aus dem öffentlichen Leben auszuschließen. Das hat er gefordert, und das sehen wir mit Gesetzgebungen mittlerweile auch. Ja. Die großen Themen sind natürlich Sport und Toiletten, und es ist immer der Vorwand des Kinderschutzes, der dann verwendet wird. Aber es geht eben darum, so gut wie möglich einfach eine ganze Gruppe an Menschen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen.
Kian, du schreibst in deinem Text, ich zitiere, die Transfälligkeit, das ist etwas, das darf man nicht persönlich nehmen, es geht gar nicht um uns. Wenn man jetzt das gehört hat, was Sascha erzählt hat, muss man erstmal schlucken und denkt sich, es geht doch irgendwie sehr, sehr direkt und persönlich um euch. Wie meinst du diesen Satz, und was meinst du, wenn du sagst, es geht gar nicht wirklich um euch, um uns?
Ja, da habe ich versucht, ein bisschen philosophisch zu werden, man merkt, was will er uns sagen, was ist doch persönlich. Also ich glaube, was ich damit meine, ist, dass es quasi, und das betrifft alle Personen, die sich außerhalb von gesellschaftlichen Normen befinden, dass es quasi ein sichtbares Symbol ist von einem tiefergehenden Problem, einer tiefergehenden Krise, die da herrscht. Und es ist kein spontaner Gefühlsausbruch, der da ist, sondern es ist eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Krise, die ich da quasi zeige. Immer dann nämlich, und das habe ich da historisch ein bisschen abgerissen in diesem Text, ist es so, dass wenn wirtschaftliche oder soziale Sicherheit kippt, versucht man das irgendwie wieder gerade zu biegen, und wenn das bröckelt, dann geht man auf etwas zurück, oder es wird der Wunsch laut nach Ordnung. Und Geschlecht ist so das Ding der Ordnung, es ist wie ein Versprechen, ein Mann, eine Frau, das ist ein Versprechen, daran kann man sich halten, und wenn man da dagegen ist, dann drückelt man im ganzen System, da weiß man gar nicht mehr, was man machen soll. Und es stimmt, ja, der Hass, der richtet sich persönlich gegen Transpersonen, aber der Angriff an sich hat eine andere Funktion als den Angriff auf der persönlichen Ebene. Ein bisschen komplex ausgedrückt, ich kann es mal runterbrechen, vielleicht auf ein anderes Thema, wo man das recht gut sieht in politischen Debatten, ist zum Beispiel dieses elendige Thema von Kopftuchverbot. Es geht ja nicht per se um das Kopftuch, dieses Tuch, das kann wurscht sein, es geht ja immer nur dann um das Kopftuch, wenn es gewisse Personen tragen, die in Positionen sind, die man ihnen gesellschaftlich irgendwie nicht teilhaben will, und gewisse Machtstrukturen und Hierarchien, die damit aufrechterhalten bleiben. Sprich, wenn zum Beispiel eine Person Kopftuch trägt und dann Ärztin ist oder an der Uni lehrt, dann ist es ein Problem, weil sie quasi in eine gesellschaftliche Ordnung eingreift, wo sie nicht zu verorten ist. Die gehört da nicht hin. Wenn sie hingegen das Büro putzt, dann ist das Kopftuch auch kein Problem. Und so ähnlich habe ich das eigentlich gemeint mit der ganzen Debatte um Transpersonen. Man darf das halt nicht persönlich nehmen, sondern es ist halt ein System, das versucht, sich aufrecht zu halten und dann eben versucht, auf gewisse Dinge zurückzugreifen, die vermeintlich die Macht erhalten. Und dann kommt noch dazu, dass Transpersonen zeigen, dass Veränderung möglich ist, dass sogar das Natürliche doch vielleicht ein System ist, das auf Regeln aufgebaut ist. Und wenn das nicht mehr hält, dann hält ja gar nichts mehr. Und Veränderungen fürchten vor allem diejenigen, die an diesen Machthebeln sitzen. Drum sind es ja meistens eben diejenigen, die nicht sonderlich progressiv sind, diejenigen, die auch Geld haben, diejenigen, die das quasi angreifen.
Juliana, vielleicht kannst du da einhaken, wenn es um die Funktionsweisen oder die Effekte geht von Transfeindlichkeit. Also welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Transfeindlichkeit gerade in den letzten Jahren auch in der Mobilisierung von rechten, rechtsextremen, auch faschistischen Bewegungen und Energien? Und vielleicht als Zusatzfrage, warum ist es gerade die Figur häufig der Transfrau, die da so stark ins Zentrum gerückt wird und rund um die mobilisiert wird?
Yeah, I think those are two good questions. I think that for the far right, the far right's strategy and the far right's rhetoric is sort of the same thing, and that's they adore simplicity, and this is part of what makes them so popular. And the far right, the fascists, whatever we want to call them, they really want to hit upon. They really want to hit upon a simple message which they believe is going to unmask how many people agree with them, and is going to show everyone how their agenda is actually something which all of us believe all along. And this is the reason that specifically transphobia towards trans women has kind of become central for them. And in this case, it's simply that they want to put forward the idea that it's simply preposterous that a man could ever become a woman, as they would put it. So the far right will do this with any topic you care to mention. They will say a man can never become a woman. They will say there are some people that don't belong in this country, and you know the ones that I mean. You can see them. They will make simple arguments like that because simplicity is very effective, and it's a very powerful, it's a very popular move. So, so that's sort of the gambit. That's their strategy. And when it the issue that it throws up for people who want to be a bit more complex and want to be a bit more nuanced is it leaves us wondering, is this just random? Is it just opportunistic? Is it calculated? Do they just think they just pick the most vulnerable or the most the targets they think that can evoke the most disgust and the most dismay among the most people. It could be that. I think another thing with the far right is it's also possible that they just have this kind of, the simplicity allows for a kind of intuitive set of connections, like associations, which they use to sort of make sense of circumstances, which actually leftists only kind of get around to years and decades later. So this is what I set out to do in transgender Marxism as much as anything else, and that was, why are so many revolutionary groups run by transsexuals? And the right wing were well aware of this by the early 2010s, and you know, Milo Yiannopoulos would say, oh yeah, there's two Trotskyists and two trannies outside my outside my talk, when it wasn't going well. And then when it was going well, they would smash it up. But the right wing would intuitively know who their enemies were, but the left would sort of be left floundering. It wouldn't be able to explain the reason for this, because the left needs this complexity and it needs more nuance and it basically needs satisfying explanations in a way which the right wing skips. So I think on the one hand, simplicity sort of is its own reason for the right. They just love simplicity for the sake of it. They love an argument which is too crude and too horrible for anyone else to make, and they love spitting it out and then watching people's reactions and saying, see, you agreed with me. That's why you're so upset. But I think on the other hand, there's also something, I think that is something which the far right taps into, just because they sort of have this, they take a shortcut through thinking a whole lot of the time. So on the one hand, migrants, trans women are very specific, and there's historical reasons which we can reconstruct, there's reasons we can make sense of with fascism. But on the other hand, I think that they do just pick anyone. They pick anyone who looks vulnerable, and they pick anyone who looks weak enough to bully. So those are the two contradictory pair of aspects we have to bear in mind.
Jan, möchtest du da?
Ja, gerne. Du hast es gemerkt, ich habe das Mikro in der Hand und das ist immer ein Zeichen von, man möchte reden. Ja, das ist sehr gut. Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass das Ganze ja trotz extrem großen Widersprüchen funktioniert. Und diese Widersprüche, die können in einem Satz gleich mehrmals fallen. Einerseits zu jemandem sagen, der von sich behauptet, eine Transfrau zu sein, dass man der das dann abspricht und sagt, nein, du bist keine Frau, du bist eine Science, so wie du ausschaust. Andererseits eine Cis-Frau, die sagt, sie ist eine Frau und kurze Haare, aber hat, die ist auf einmal ein Mann, sagt, du bist ein Kerl. Also das ist ja ein sehr klarer Widerspruch, der aber trotzdem funktioniert, weil diese Widersprüchlichkeit Teil des ganzen Narrativs ist, weil man sich immer irgendwo so die Rosinen rauspicken kann, die gerade ins Argument reinpassen, und wenn es gerade nicht passt, dann reden wir nicht darüber. Das merkt man ja auch in Berichterstattungen von der FPÖ, wenn irgendwie Gewalttaten passieren von Gruppierungen, die ihnen zugeneigt sind, dann reden wir nicht darüber, wenn es Gruppierungen sind, die, ja, ihr kennt das ja. Und auch die Angriffe auf Transfrauen passieren ja auch gleichzeitig nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie fußen ja auf bereits existierenden Diskriminierungsfaktoren, und da ist natürlich Frauenfeindlichkeit, Misogynie ein Teil, auf dem man besser aufbauen kann. Wenn man so will, ist das in dem Kontext, und das sehr unter Anführungszeichen gedacht, ist es ja für Transmänner eigentlich ein Aufstieg, weil sie werden ja quasi dann männlicher wahrgenommen in der Öffentlichkeit, haben gewisse Privilegien, die Transfrauen dann quasi eigentlich auch verlieren. Und das ist immer quasi der weakest link, auf den man geht.
Ich würde noch gerne was zu den Widersprüchen sagen. Ich finde, die Widersprüche in diesen Narrativen zeigen auch, dass das Ganze auch eigentlich einen extremen Verschwörungsideologie-Charakter hat. Also diese ganzen Erzählungen von so, oh, ein Mann verkleidet sich als Frau und will dann Frauenorte unsicher machen und unterwandern, sieht man auch an Bannern, die identitäre Bewegung zum Beispiel bei Protesten gegen Kinderbuchlesungen von Drag Queens hatte. Dass Drag und Transsein nicht dasselbe ist, ist natürlich genauso wurscht, wie dass es keine Globo-Homo-Bewegung gibt, wie es auf diesem Plakat stand. Also diese ganzen Widersprüche, es ist ja vollkommen egal, es geht einfach nur um das Feindbild Transgender.
Ja, vielleicht könnt ihr auch nochmal auf diesen Zusammenhang von Transfeindlichkeit und dem Kampf gegen die sogenannte Gender-Ideologie was sagen. Juliana, du sagst auch in dem Interview dazu einiges, nämlich wo das auftaucht, also wo der Begriff selbst auftaucht und wie das dann so ein Stück ineinander übergeht.
Ja, yeah, the term Gender Ideology has that kind of simplicity that I'm talking about, because it is all purpose, like they'll use it for everything. Originally it was the a convention of the Polish bishops in the Catholic Church who used this term in a public sense, and the term kind of caught fire after the mid-2010s. But the term has been used for everything from French street campaigns, very violent French street campaigns against gay marriage, to education in universities and diversity initiatives there, that there are attacks on transsexuality. So I think they use an all-purpose kind of term, which could mean they don't want women to work in construction, or they don't want divorce, or they don't want one man to be able to marry another. But in this case, they basically use specifically trans people are sort of used as the warning. So the trans people are the monster in the original sense. So they're the warning or the sign to the world. And it says, well, if you want to be a woman working on a construction site or paid the same as a man, or you want to be able to divorce your husband, then this is what it's going to lead to. It's going to lead to a drag queen corrupting your son's brain in a public library. And that is the monstrous end point of wanting to be able to vote or divorce your husband. So this is the kind of associative link which they lead to. But in a way, this narrative is true. In a way, that transsexuality is not a byproduct of feminism, but the way that the feminist movement and the women's movement have broken down divisions between the sexes have greatly enabled people's transitions, and transitions being as commonplace as they are is a direct consequence of feminism. So in a way that the far right do kind of sniff out the reality, they just give us a kind of twisted, distorted funhouse mirror of the actual historical process that they're looking at.
Wenn das so ist und wenn diese starke Verbindung existiert zwischen der feministischen Bewegung auf feministische Theorie und der Praxis des Transitionierens und der Befreiung auch von Transmenschen, wie erklärt ihr euch dann, dass ein Teil der Transfeindlichkeit aus, und ich weiß, das ist eine Frage, die in euch, ich spüre schon, die vielleicht kontroverser ist als andere, aber wie erklärt ihr euch, dass Teile der Transfeindlichkeit aus den feministischen Bewegungen selbst heraus entstanden sind oder von dort aus gerade unterstützt werden?
Wir schwitzen alle jetzt. Ich habe eine Theorie dazu, und zwar, dass für vor allem, privilegierte Frauen, Cis-Frauen in dem Fall, sind in einer Doppelrolle aufgrund ihrer Identität, weil das Cis-Frau-Sein sie in unserer Welt, wo Misogynie, Sexismus und Patriarchat herrscht, marginalisiert, das exakt gleich an ihrer Identität privilegiert sie aber auch. Und diese Doppelrolle ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig irgendwie sich einzugestehen und sehr schwierig mit sich selber zu verhandeln, zu sagen, das an mir, weswegen ich in dieser Gesellschaft so krass leide, weswegen ich weniger bezahlt werde, weswegen ich umgebracht werde, alle sexistische Diskriminierung ist dasselbe, was mich auch zu einer Unterdrückerin macht. Und das zu verhandeln, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Man kann wahrscheinlich auch irgendwie darüber sagen, dass in ganz vielen sozialen Bewegungen oder wenn wir über Diskriminierung generell sprechen, es meistens die privilegiertesten Personen einer Gruppe sind, auf die wir das Augenmerk haben. Also zum Beispiel, wenn wir in Diskursen über Rassismus, redet man eher über Männer, als man über Frauen redet oder nicht-binäre Personen, was auch immer. Und dass das auch nochmal irgendwie dazukommt. Schwitzen wir noch oder sind wir gut?
Ja, vielleicht noch ergänzen. Ich glaube, man sieht die Feministinnen als eine zu homogene Gruppe. Das ist ja auch, das ist ja nicht so. Da gibt es ja unterschiedliche Strömungen, es gibt unterschiedliche Menschen. Innerhalb dieser Gruppen gibt es unterschiedliche eben Hierarchien, die existieren. Genauso wie es quasi nicht die Arbeiterinnen gibt, so, da gibt es auch nicht die Feministinnen. Und ich glaube, dass das schon auch eine Art, ja, eine Verdrängungsangst vielleicht auch mitschwingt, dass man sich denkt, okay, jetzt hat man Jahre, Jahrzehnte lang dahin gearbeitet, jetzt sind wir schon so weit, dass. Und dann kommt es darauf an, welcher Strömung ich angehöre, dass ich will, dass ich mehr Frauen, Cis-Frauen in Führungspositionen sind? Oder will ich, dass Frauen selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können, whatever? Und jetzt kommen die daher, zerstören das überhaupt. Es braucht ja quasi die Kategorie Frau, um Frauenpolitik zu machen. Und die nehmen uns das weg und keiner darf mehr Frau sagen. Obwohl eigentlich, wenn es Transfrauen gibt, es dann mehr werden die Frauen sein. Also wurscht, aber... Es muss ja auch gar keine Logik machen, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine Angst der Verdrängung. Wer hat jetzt die Hoheit darüber? Wer bekommt Aufmerksamkeit? Alle reden jetzt ständig nur mehr über Transpersonen. Keiner redet mehr über die Frauen. Und merken dann dabei nicht, dass sie selber extrem viele Rückschritte machen für sich und für die gesamte Bewegung, weil sie auf einmal anfangen, biologistisch zu argumentieren, was uns zurückhaut, Jahrzehnte, wo wir waren. Und auf einmal ist das für sie ein Argument, das sie hernehmen, um gegen Transpersonen zu sein und merken dabei gar nicht, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Und Cis-Dudes, die weiße Cis-Dudes, Privilegierte, sitzen so erste Reihe, fußfrei und sind so, geil, gefällt mir. Das ist
I think there are, of course, feminists who frame themselves as against gender ideology, strangely enough. And in Britain, where I grew up, I'm like Irish, but I grew up in London. In Britain, these kinds of feminists have totally overturned the entirety of political debate and discussion there. So they can be very dangerous. And back in 2021, I had a very controversial interview with Judith Butler where they said we couldn't rely on that type of feminist to stand against fascism with us. And this was considered too spicy by the Guardian newspaper, so they chopped it out. They chopped it out after they had published it already, generating a big shitstorm online. But I have to admit, I found that kind of argument less and less interesting. I think that basically Judith Butler is correct. Like, you can't expect these people to stand with you against fascism because they're using fascist arguments. So that's about as simple as it goes. And I think I spend less and less time concerning myself or worrying about that kind of a person, because I feel there's the same issue between the far right and their simplicity and this kind of oversimplified cis-minded feminism. And the issue is just that they hate this process of transitioning. They hate how common transitioning is becoming. They hate seeing transsexuals everywhere, and drag queens and non-binaries and whatever else. They hate seeing these things, but they don't understand these processes. They don't know how it is. They don't have any participation in communities that make that possible. So they have no clue how or why it happens. So you have this situation where both transphobia is intensifying and transition is more and more common, and in fact more and more easy for people. And that's another contradiction. So these two things can actually intensify at the same time, in the same way you have more vegan restaurants and veal butchers on your high street. These two things can appear more and more at the same time. Under capitalist conditions.
Danke. Ich würde gerne in Großbritannien bleiben. Du erzählst im Interview, dass für eine Zeit die UK galt lange als Vorbild für etwas, was man vielleicht liberale Transpolitik nennen könnte. Du sprichst im Interview davon, dass es zu einem Albtraum der liberalen Transpolitik geworden ist. Und dass diese, vielleicht kannst du erklären, was du als so quote-unquote Mainstream Transpolitics verstehst, wo das Problem da auch liegt und wie das vielleicht auch ein Stück weit erklärt, diesen wirklich bemerkenswerten Umschwung in Großbritannien innerhalb sehr kurzer Zeit von einem Land, das relativ fortschrittlich war im Hinblick auf Trans Rights, zu der aktuellen Lage, wo es dramatische Rückschritte gibt.
I'll be very brief because I was just talking, so I don't want to go on all night. But yeah, you see in Britain and you see in Ireland these two very different outcomes for liberal trans politics. And in Ireland, on paper, the legal situation of trans people in Ireland is some of the best in the world. It's like New Zealand, Ireland, and a few other countries. But is this still a place that trans people are happy? Is this a place that trans people are liberated? Is this a place that trans people want to live? Not really. In Britain, you see the complete downfall of trans liberalism. So on paper, legally speaking, the situation of trans people is getting worse and worse. And there was this huge setback at the start of this year. Easter this year. So on paper, that's the situation for trans people. But yeah, you go to Britain and there are really, like, you go to London and you'll see several on a bus easily. Like, trans people are everywhere. So there's this this strange situation where now in Britain the laws are so hostile that I think they're actually impossible to enforce. So it's exactly the things that that liberal politics can't do for us, where liberal politics can't say if you have an unjust law, you should disobey it. You shouldn't talk to a policeman. You shouldn't report someone that you see committing a crime, even if on paper it says they're in the wrong toilet. So what we're going to see the next stage in Britain is that people are going to have to act. People are already resisting the on paper laws and what the Supreme Court has to say about what life should look like for British trans people, and that's what we're going to see over the next 5 years. And we'll see that in Britain. We'll see that in the U.S. We'll see it in Russia. So these are the kind of situations which we have to watch very closely and see what actually happens when you have more and more trans people and more hostile laws at the same time, as there have been in places like Brazil already.
Kian, Sascha, vielleicht springen wir an diesem Punkt nach Österreich, wo die Lage sich ja gewissermaßen unterscheidet noch von jener in Großbritannien oder in den USA, was die Gesetzgebung betrifft. Sascha, du schreibst aber am Ende deines Artikels, dass es durchaus auch nicht nur diese Forderungen der FPÖ gibt, die offen transfeindlich sind, sondern dass auch in der Anti-Kickl-Koalition, die wir ja gerade haben, sich da durchaus auch solche Elemente gerade zeigen. Wo siehst du die und wie schätzt du die Entwicklung da in Österreich gerade ein?
Genau, also wo sich die Anti-Kickl-Koalition gebildet hat, habe ich mir, wie hoffentlich nicht allzu viele andere Leute, das Regierungsprogramm angeschaut. Es war nicht mal einheitlich formatiert, das ist eine andere Sache. Und in diesem Regierungsprogramm lassen sich Dinge wiederfinden, die auch eins zu eins so von der FPÖ gefordert hätten werden können. Ist auch nicht das einzige Thema, bei dem das so ist. Konkret wird eine Erhebung und Monitoring der Behandlung von Minderjährigen, also von Transminderjährigen, gefordert. Und sie wollen prüfen, ob es eine strengere Handhabung braucht, insbesondere im Hinblick auf Pubertätsblocker. Und was da auch drinsteht, ist, wenn sie nicht medizinisch notwendig sind. Und diese medizinische Notwendigkeit ist ja auch wieder eine spannende Sache, weil wer entscheidet jetzt genau, was medizinisch notwendig ist? PsychiaterInnen, PsychologInnen und EndokrinologInnen sind es offensichtlich nicht, weil wir wissen, wie wichtig geschlechtsangleichende Ressourcen für Transjugendliche sind. Diese Behandlungen sind aber in der Vergangenheit auch ganz, ganz oft und haben auch ihren Ursprung nicht darin, Transpersonen quasi zu behandeln, sondern um Leute quasi dem CIS-Ideal passender zu machen. Also da geht es um Intersex-Personen oder um Personen, die gewisse Syndrome haben, wo man sagt, du passt nicht in das Mann, Frau, wie Kian das vorhin so gut gesagt hat. Und ich finde, man merkt einfach mittlerweile, dass diese Milliarden, die innerhalb der EU und auch außerhalb geflossen sind, dass diese Narrative, die von diesen Anti-Gender-Bewegungen gesponnen wurden, einfach extrem mehrheits- und salonfähig sind. Ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren oder so wurden Transpersonen nicht wirklich wahrgenommen mehrheitsgesellschaftlich. Es war so, das sind so ein paar weirde Gender-Freaks und dann hat man vielleicht in manchen Filmen irgendeine Darstellung, die jetzt natürlich nicht so super ist, aber das war dann ein, keine Ahnung, wie Sie es eben sagen würden, manche Männer sind halt weird und machen Crossdressing. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es wirklich mehrheitsfähig ist, diese Narrative zu spinnen, diese ganzen Verschwörungen, diese Bedrohungsfantasien, die es im Endeffekt gibt. Also man hat das ja auch bei der, ich gehe nur ganz kurz in die USA, Ermordung von Charlie Kirk gesehen, wo die Bullet Casings, die Buchstaben TRN, weil das in der Fabrik so hergestellt wird, ich habe nicht sehr viel Ahnung von Gewehren. Und man hat sich sofort darauf gestürzt und war so, ah ja, das war ein Trans-Shooter. Und diese Sachen sind halt einfach in Österreich mittlerweile auch schon mehrheitsfähig mit, oh, was ist fair im Sport? Oh, aber wer darf jetzt auf welche Toilette gehen? Und ich finde, man sieht das einfach in der österreichischen Politik, dass es einfach funktioniert hat, was diese Anti-Gender-Bewegungen vor einigen Jahren angefangen haben zu machen.
Ja, danke für den Aufschlag, weil da sind zwei Dinge. Ich habe nämlich mir auch das Regierungsprogramm angeschaut. I'm so sorry. Ja, du hast es ja nicht geschrieben, also hoffentlich gerne nicht. Aber ich habe mir angeschaut, so wie oft kommt überhaupt das Wort LGBTIQ vor oder wie oft geht es überhaupt um das Thema. Und ich muss sagen, 2/3, hat mich überrascht, kommen von der ÖVP. Wird man gar nicht glauben, gell? Aber jetzt passt da mal auf, was da drinnen steht. Da steht nämlich drinnen, und das kommt 2-mal vor bei einem Kapitel, nämlich beim Thema Asyl. Erstens nämlich bei diesen Werte- und Orientierungskursen, da muss man nämlich den Leuten quasi sagen, hier ist man nicht gegen LGBTs. Und genauer formuliert steht da nämlich drinnen, LGBTIQ-feindliches Verhalten ist in bestimmten migrantischen Gruppen weit verbreitet. Dem muss mit gezielten Maßnahmen entgegengewirkt werden. Also ich als FPÖ würde mich ja aufregen, als migrantische Gruppe da bezeichnet zu werden von der ÖVP. Schon spannender Zugang. Und das andere, was du auch erwähnt hast mit der Sprache und dem Narrativ und so weiter, ich finde, das setzt sich ja auch jetzt fort. Also die FPÖ muss ja nicht in einer Regierung sein, um Blödsinn zu reden. Und sie muss auch in keiner Regierung sein, dass dieser Blödsinn irgendwo abgedruckt wird und reproduziert wird. Denn erst vor kurzem haben sie ja die Regierung als LGBTIQ-Truppe diffamiert. So. Und haben diesen Begriff quasi mal ins Rennen gebracht. Jetzt kann man sich denken, ja, ist ja wurscht, ist irgendein Wort. Aber so funktioniert das halt. Die droppen immer wieder gewisse Wörter, mit denen sie ein bestimmtes Narrativ füttern wollen, mit dem ein gewisses Framing einhergeht und damit eine Normalisierung von Feindbildern. Weil woran denkt man denn, wenn man an eine Truppe denkt? Truppen marschieren ein. Gefahr, Angst. Oder es gibt Schlägertruppen. Gefahr, Angst. Da will uns jemand was tun. Also da passiert schon sehr viel mit diesen Worten, die immer wieder mal gedroppt werden. Man denkt sich da gar nicht viel dabei. Sie werden aufgenommen, wiederverwertet und dann kannst du im Nachhinein ja viel leichter auf diese Gruppen raufhauen, weil wir finden ja schon alle, dass das Feindbilder sind und da muss man sich auch dagegen wehren. Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige, so Framing und generell politische Kommunikation, weil ich das extrem spannend finde, wie gewisse Begriffe anfangs irgendwie auf Widerstand stoßen oder wenn man sich denkt, hä, was ist das für eine komische Wortkombination? Und auf einmal wird sie so salonfähig, dass sie in einer ZIP-2 gesagt wird, auch wenn sie dann verneint wird, existiert das Bild ja schon. Und das ist zum Beispiel bei Remigration so eine Sache gewesen, das war so quasi ein nur in rechtsextremen, identitären Dingen. Auf einmal ist das ganz normal, dass es auf dem FPÖ-Plakat draufstehen darf. Davor war die Entrüstung groß, dass das Wort existiert. Plötzlich verwenden wir es in der ZIP. Und da gibt es eben viele Begriffe, wo ich finde, dass wir, um vielleicht auch zu sagen, was können wir denn tun und nicht nur, was ist alles blöd, in unserer Sprache auch viel vorsichtiger oder viel bewusster sein müssen, wie wir kommunizieren. Ich finde zum Beispiel auch beim Begriff TERF, finde ich schwierig, weil ich finde, dass es auch wieder dieses Narrativ des Kampfes und wo dagegen sein sehr in den Fokus stellt. Und ich finde, das hebt die Personen in den Fokus, aber ich finde, die Handlung der Person ist ja das, was die ganze Sache schlecht macht. Also wenn man stattdessen vielleicht Ausschlussfeministinnen sagen würde, wäre das etwas anderes. Die schließen andere aus. Oder wenn zum Beispiel gesprochen wird von Schwangerschaftsabbrüchen, ich weiß, ein anderes Thema, aber trotzdem, progressives Wording. Schwangerschaftsabbrüche, da denke ich an eine Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft, neues Leben, ist doch schön und wir wollen es abbrechen. Also das ist ja schon, das ist nicht schön. Und man muss jetzt quasi weggehen von dem, was quasi dargestellt ist, hin zu dem, warum finden wir denn, dass das quasi legal sein sollte? Warum sollte jeder Zugang haben? Weil wir sind gegen einen Gebärzwang zum Beispiel. Wir wollen keine Zwangsgeburten. Das ist der Grund, warum wir das machen. Da geht es gar nicht um Pro-Choice, jeder kann wählen. Nein, es geht darum, dass es einen Zwang gibt, den wir nicht wollen und jeder bestimmen kann. Und wenn die sagen Sprachpolizei, dann müssen wir auch Begriffe haben. Dann haben wir ein Sprachbewusstsein. Und wenn die irgendwelche anderen Wörter haben, dann müssen wir halt auch schon, dass wir andere Wörter auf der anderen Seite haben und diese Dinge nicht quasi wiederholen. Wenn die von uns reden als Mode und Trend, dann nennen wir uns halt soziale Evolution von mir. Das ist mir wurscht. Aber Sprache schafft einfach Bewusstsein und schafft halt eine Realität, mit der man sehr viel arbeiten kann. Und wenn die von einem Naturgesetz reden, dann müssen wir halt von Lebensrealitäten reden. Because we exist.
Das bringt uns auch zu dem Teil der Diskussion, in die ich gerne jetzt überleiten möchte, bevor wir dann den Raum öffnen für das Publikum. Nämlich die Frage, genau, was kann denn angesichts dieser Bedrohungen und dieser Situation getan werden? Und Juliane, ich würde gerne nochmal mit dir beginnen, weil du gerade dieses tolle Buch gemacht hast, zur Geschichte der Intersex Liberation, die ja nochmal eine spezifische Geschichte ist. Und du beschreibst es auch als etwas, was eine eigene Geschichte, eine eigene Logik auch gewissermaßen entwickelt, weil die Art der Gewalt, gegen die sich Intersex-Personen wehren müssen, anders gelagert ist, als die transfeindliche Gewalt üblicherweise zumindest annimmt. Kannst du uns da einen kurzen Abriss geben und vielleicht dann auch zur Frage etwas sagen, ob und was gegebenenfalls daraus gelernt werden kann oder mitgenommen werden kann, was diese Geschichte von Intersex-Kämpfen mitbringt.
Mhm. I suppose relevant to our discussion, there are two points that really jump out of me from Hermaphrodite Logic, this book, which I'll show off since you brought along. So Hermaphrodite Logic, which I'll talk about more at length in 5 days' time, at some events at the University of Vienna. Hermaphrodite logic, firstly, it's a much briefer history. There's this line that you hear a lot with trans politics, you know, we've always been here, there's always been trans people and so on. And there have always been trans people, there have always been intersex people. But what interested me is specifically the intersex movement is very short, so intersex political organizing doesn't really begin until the end of the 80s and not really until 1990, and specific dialogues both between intersex people and also academic feminists and the intersex movement bring about this new understanding of the kind of abuses that intersex people were being put through, and specifically the psychological problems which doctors and parents of intersex people were then projecting onto their children, onto their patients. So it's a brief history, and it's sort of in a way that is the thing which is to me very interesting, and especially interesting as a comparison point. Given there were earlier kind of countercultural movements, you know, gay liberation, lesbian avengers, like transsexual groups, which were sort of predecessors to the intersex movement and ended up kind of entangled with its political form. So that's like the first point. It's this 35-year window of history that I'm dealing with from 1919 until the present. So that's a specific thing about the book. But I guess when we reach the end of that window, when we reach 2025, what you see is again the right wing has sort of figured out a lot of the right wing has sort of brought a lot of this stuff together. So right wing figures like J.K. Rowling or Donald Trump don't really care if they're interacting with a trans woman or an intersex person with CAH or CAIS or any diagnosis out there. What they really care about is putting out images, especially of black women, and being, you see, anyone can look at this image and see what I see. And this is the point where sort of trans experiences and intersex experiences remain different things, but they become kind of interchangeable for right-wing figures like Rowling or like Trump. And they use this but remarkable leverage. So, of course, Donald Trump wins every single swing state in the previous U.S. election. Vladimir Putin uses legislation that both legalizes surgery on intersex children and outlaws transitioning for transgender adults in the same bit of legislation. He uses this as part of his war on Ukraine, the invasion of Ukraine, and he uses this as part of his propaganda efforts, but also part of his war mechanism. So all these different fascist figures, Rowling, Putin, Trump, whoever else, I could name some German names or Austrians if you want, but we know the type. They have this ingenious way of bringing together different disparate experiences, especially shot through with racialized bigotry, anti-black, misogynistic, the admixture of that stuff. And they do it very well. Contrastingly, unfortunately, what we see is the situation like in Germany, when actually on paper, Germany is getting closer to Ireland, closer to New Zealand. On paper, German trans people, non-binary, intersex, are more protected than ever. But if you actually speak to people living in Berlin, as I do, never mind living in provincial Germany, and you go and you say, is your life as a transsexual, your life as non-binary, your life as an intersex person, is it getting better and better? Has it got better since last year? People are not going to tell you, yes, it has. So this is the big downfall of the kind of liberal mode of trans politics, is that it fixes things on paper. It's like, we'll be more like Ireland, we'll be more like New Zealand, but the reality on the ground is that the fascists are always streets ahead. They move, as they say, they move through this shortcut that they don't have to think. They see, they know.
I think the shortcut is also called money.
Sure.
Yeah.
Aber Geld, Sascha, das ist wieder dein Stichwort.
Nee, aber ich habe sehr viel Geld.
Möchtest du, oder wollt ihr beide vielleicht nochmal, um daran anzuschließen, mit uns teilen, was aus eurer Sicht denn angesichts dieser Lage, die ihr jetzt skizziert habt, möglich und erstrebenswert ist, auch jetzt aus einer Perspektive in Wien, in Österreich und mit dem, was einerseits jetzt die politische Lage, so wie du sie gerade beschrieben hast, wo auch transfeindliche Politik langsam so in die Mitte einsickert, betrifft, aber andererseits auch mit dem weiterhin drohenden Damoklesschwert, das über uns allem hängt, einer FPÖ-geführten Regierung, die vermutlich die Lage nochmal deutlich verschlechtern würde. Auch sozusagen, welche Strategien braucht es?
Ich glaube, also das große Wort, wie in wahrscheinlich allen linken Diskursen immer, ist Solidarität und dass wir unsere Kämpfe als verschränkt miteinander verstehen müssen. Also es ging ja heute schon sehr viel um diese Simplifizierung. Ja, es geht nicht nur darum, Transpersonen aus dem öffentlichen Leben oder komplett auszuschließen, sondern wie wir oder ihr beide schon sehr gut vorhin erklärt habt, es gibt Mann und es gibt Frau und beide sind weiß und haben zwei Kinder und er geht arbeiten und sie bleibt zu Hause. Und wir sind jetzt eh in einer Zeit, wo diese reaktionären Bilder von Geschlecht, aber auch ökonomisch gesehen von Arbeit, von produktiver, reproduktiver und Sorgearbeit insbesondere, diese Narrative auf einer politischen Ebene wieder voll zurückkommen. Ökonomisch ist das aber vollkommen absurd und für den allergrößten Teil der Leute nicht irgendwie dieses Single-Breadwinner-Modell, das geht sich ja hinten und vorne nicht aus. Und man will halt irgendwie, fängt halt mit Transpersonen an, ja, weil wir sind die ärgsten Freaks. Ja, wir machen das System am meisten kaputt, wenn, wie Kian so gut gesprochen und geschrieben hat, auch in dem Text, wenn wir zeigen, hey, das ist nicht Gott gegeben, das ist nicht die Natur, dann zeigt das auch, okay, vielleicht ist dann dieses, es gibt keine Alternative außer den Kapitalismus, auch angreifbar. So, wir hängen alle miteinander in diesen diskriminierenden und unterdrückenden Strukturen drinnen und wenn wir unsere Kämpfe als verschränkt miteinander verstehen und solidarisch zueinander sind, dann kann wirklich, wirklich auch was passieren. Eine befreundete Person von mir hat mir zum Beispiel mal von deren Mutter erzählt, hat gerade in den Wechseljahren Hormonprobleme und so unterrichtet und hat mit Trans-Studierenden, die angefangen haben, Hormone zu nehmen, gesprochen. Und sie kommen aus zwei komplett unterschiedlichen Situationen, sehen sich dann aber ineinander wieder oder in ihren Problemen und können so miteinander connecten. Und ich finde solche Geschichten so schön und so wichtig, auch wenn es vielleicht dann nicht ist, dass man Hitzewallungen hat und sich darüber connecten kann oder so, dass wir einfach verstehen, dass wir uns zusammenschließen müssen und zwar auf eine Art und Weise, die jetzt nicht Feministinnen, die in einer Transfrau die größte Bedrohung, die es nur für irgendwen geben kann, sieht.
Kian, du gehst in deinem Text auch kurz auf die Rolle von Medien ein und wie dort aus dem Leben von Transmenschen das Thema Trans gemacht wird und darüber gesprochen wird. Wie lässt sich da aus deiner Sicht gegensteuern, etwas anders machen?
Indem man zum Beispiel ein Tagebuch-Abo macht, die sich mit anderen Themen auseinandersetzt. Ja, gell, das passt gut. Wahnsinn. Nein, aber ich glaube, da gibt es gewisse Strategien, die nur funktionieren, wenn man eben Bündnisarbeit tatsächlich auch lebt und so versteht. Das fängt zum Beispiel damit an, es gab eine Zeit, da gab es ganz viele Sendungen, die hatten da so Pro-Kontra-Trans, also so Pro-Kontra-Menschen, so. Und es würde ja, diese Sendung wird nicht funktionieren, wenn keine Transperson hingeht zum Beispiel. Wenn man vernetzt ist und sagt, hey, ich habe gerade eine Anfrage bekommen, ich gehe da nicht hin, gehe da auch nicht hin und sagt, ja okay, passt, ich gehe da nicht hin, dann ist da niemand, dann kann diese Sendung nicht stattfinden zum Beispiel. Das ist das eine, was man auf der einen Seite machen kann. Das andere ist, natürlich kann man in Österreich das immer gerne fordern, dass Journalismus irgendwie ausgewogen sein muss, nicht bla, dies, das, tralala. Dann hat man trotzdem die Kronenzeitung, die jetzt eh unlängst wieder eine Story rausgebracht hat, die haarsträubender nicht sein könnte, über einen Dude, der übrigens aus dem rechtsextremen Milieu kommt, der behauptet, er ist einfach mal Kaffee und Chick kaufen gegangen und hat sich nebenbei auch einen neuen Personenstand gekauft oder so. Und das möchte er machen, weil er möchte in einen Frauenknast gehen, weil er will da Frauen belästigen. Solche Geschichten. Die werden dann abgedruckt ohne jegliche Konsequenz. Also das ist halt Es gibt dann Satirikerinnen, ja, die kommen vor Gericht, weil sie irgendwie etwas Satirisches sagen zu einer Aussage. Das hat überhaupt keine Konsequenzen, aber wenn man wirklich medial solche Dinge berichtet, die unwahr sind, die einfach nicht stimmen, dann ist das ohne Konsequenzen. Also da braucht es, glaube ich, auf der legistischen Ebene einfach eine Nachschärfung. Genauso wie das bei Plakaten, finde ich, der Fall sein sollte, in Wahlkämpfen zum Beispiel. Das muss ich vorher wer anschauen, weil wann das Plakat dann hängt das schon und dann biegt das. Dann reden wir darüber, wie schlimm das ist, aber es braucht sowas wie einen Aufsichtsrat von mir aus, keine Ahnung. Man kann auch da gerne der Head-Off werden, wenn es das noch nicht gibt. Aber grundsätzlich muss da einfach auf einer logistischen Ebene was passieren und halt bei uns auch. Und um es nochmal zu sagen, ich finde sprachliches Bewusstsein extrem wichtig. Ich finde zum Beispiel auch alleine der Begriff des transfeindlich, finde ich auch schwierig, weil ich finde trans und Feind in einem zu sagen, wir sind, also machen wir uns selbst auch ein bisschen zu dem Feindbild im Kopf und ich würde mich davon gerne distanzieren und dann würde ich die gerne, weiß ich nicht, transleugnend von mir nennen, weil wir existieren ja, die leugnen die Realität, die leben in irgendeiner Fantasiewelt, wo es uns nicht gibt, so. Also genau das, was sie quasi auf der anderen Seite, muss man viel verschärfter machen. Und zu dieser ganzen kapitalistischen Ausbeutungssystem, man muss ja sagen, die Menschen glauben eher daran, es ist wahrscheinlicher in ihren Köpfen, dass die Welt von einem Tag auf den anderen untergeht, als dass es den Kapitalismus nicht mehr gibt. So natürlich hat sich der Kapitalismus quasi gezeichnet und gemacht und er muss sich halt auch immer, dieses System muss sich ja immer wieder erhalten und es braucht immer wieder ein neues Marketing-Tool, auf das er geht und irgendwen rausholt, um zu sagen, ah, schaut nicht auf mich, schaut mal darüber, haltet den Dieb, während uns quasi alle gleichzeitig ausbeutet. Und ein unterdrückendes System wird immer unterdrückende Mittel nehmen, um Menschen zu unterdrücken. Also es ist irgendwie total kohärent und logisch. Und das Arge ist einerseits, dass er sich so natürlich gemacht hat, andererseits, dass die Personen, die von diesem System ausgebeutet wurden, denen die ganze Zeit so eine Karotte vor die Nase hergehalten wird und die anfangen, diejenigen zu verteidigen, die sie unterdrücken. Und da sehe ich schon auch eine Verantwortung auf einer gewerkschaftlichen Ebene von mir aus, auf der ganzen Arbeiterinnen-Ebene, wenn so Metaller verhandeln und nach 2 Minuten sagen, ja passt, gehen wir haben, wir haben eh keinen Bock zu verhandeln und so, dann wird da auch wenig passieren. Und ich glaube auch nicht, dass das Ende des Kapitalismus zuerst kommen muss, damit das andere passiert. Also es ist kein Haupt- und Nebenwiderspruch hier an dieser Stelle. Denn Menschen sind betroffen von diesen Unterdrückungsmechanismen und da muss man was dagegen tun. Aber natürlich ist the root of all evil ein System, in dem wir leben, das uns alle verwertbar macht. Und ich glaube, wenn wir begreifen, dass wir uns alle ähnlicher sind, im selben Boot sitzen, wie auch immer, und uns nicht gegeneinander aufstacheln lassen, das klingt jetzt voll hippie-mäßig, ich weiß. Aber ganz ehrlich, es ist so, wenn eine Personengruppe angegriffen wird, bedeutet das, dass dieses System nicht Halt davon macht, andere Personengruppen auch anzugreifen. Niemand ist davor gefeit. Das sieht man jetzt zum Beispiel ja auch bei dem ganzen Thema mit der Sozialhilfe, die quasi erneuert werden soll. Sie wollen damit quasi migrantische Personen oder Personen, die irgendwie asylwerbend hier sind, angreifen, müssen aber gleichzeitig leider auch die Österreicherinnen angreifen, die das beziehen. Oh, Wunder. Es trifft dich halt irgendwann auch. Und wenn es nicht aus einem solidarischen Gedanken ist, dann würde ich Menschen bitten, aus einem egoistischen Gedanken zu handeln und sich denken, ich schütze lieber die, bevor ich mich irgendwann auch schützen muss. Dankeschön.
Vielen Dank, Sascha, Juliana, Kian, erstmal für eure Beiträge.
Das war ein Gespräch mit den AutorInnen der aktuellen Ausgabe des Tagebuch zum Thema Feindbild Transgender. Mein und unser Dank gilt Sascha Kerschhagel, Juliana Gleason und Kian Kaiser und allen, die zur Veranstaltung gekommen sind. Und ganz besonders dem Team des Depot für ihre Gastfreundschaft. Und das war die 2. Folge des Tagebuch-Podcasts. Nicht vergessen, am besten unterstützt ihr den Podcast, indem ihr auf www.tagebuch.at/abo ein Abo für die Zeitschrift abschließt. Ihr bekommt 6 Ausgaben pro Jahr zugeschickt und wir können weiter Veranstaltungen wie jene, die ihr gerade gehört habt, organisieren. Bis zum nächsten Mal.